Moin und herzlich willkommen zum CO2-Neutral-Podcast, dem Interview-Podcast von FED Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die euch inspirieren und zum Nachmachen animieren wollen. Denn wir glauben fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Daher freuen wir uns hier auf den regelmäßigen Austausch. Wir, das sind wie immer Maike und ich von FED Consulting. Maike, wie geht's dir heute?
Moin, Nils. Ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Du kommst ja frisch aus deinem Urlaub und wir wieder zusammen loslegen können. Und es ist immer ein schöner Start in die Woche, finde ich, wenn wir montags aufnehmen. Deswegen, ja, freue mich auf die nächsten Minuten. Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir ist auch super. Also ich bin halt irgendwie gut wieder reingekommen, habe auch wieder richtig Lust. Also ich war vorher auch so ein bisschen urlaubsreif. Ich habe auch schon gedacht, okay, jetzt ist auch mal gut, mal wieder die Akkus voll zu machen. Ja. Aber die sind jetzt wieder voll. Und ich freue mich auch total auf den Podcast. Wen haben wir denn heute zu Gast?
Ja, und zwar, also ich freue mich jetzt schon total auf die nächsten Minuten. Yvonne Zwick ist wieder bei uns. Yvonne, wir haben es gerade schon kurz gehabt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. 2021 warst du schon mal bei uns und erstaunlich, wie schnell die Zeit vergangen ist seitdem auf jeden Fall. Wir haben damals über die Kraft von Netzwerken gesprochen. Du bist ja Vorsitzende des Vorstands des Baum e.V. und leitest damit eines der stärksten Netzwerke, das nachhaltige Unternehmenspraxis zum Standard machen will. Außerdem begleitest du ja nach wie vor Unternehmen bei ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Und jetzt sind ja dann doch ein paar Jährchen vergangen, also wirklich höchste Zeit für ein Update, zumal du jetzt auch noch ein Buch geschrieben hast. Und darüber wollen wir natürlich auch unbedingt mit dir sprechen. Liebe Yvonne, schön, dass du hier bei uns bist. Wie geht's dir denn?
Ja, danke, danke für die Einladung und für die nette Anmoderation. Mir geht's gut und ich war auch bass erstaunt, wie lang unser Gespräch tatsächlich zurückliegt, weil es ist ja unglaublich, was in der Zwischenzeit passiert ist. Deswegen, ich habe auch wirklich viel zu erzählen. Ihr müsst mich jetzt hart an die Kandare nehmen, damit ich nicht ausschweifen werde.
Sehr gut.
Ja, wir beginnen ja immer mit der Frage, was auch ein paar Jahre her ist, finde ich es trotzdem nochmal interessant, einfach mal zu gucken, wie du eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Also wie war das eigentlich bei dir?
Ja, bei mir war der Impuls die Studie Zukunftsfähiges Deutschland von BUND und Miserior. Die ist ja anno 96, 97 rausgekommen und damit auch ein großes Thema in meinem damaligen Kinder- und Jugendverband, in dem ich ehrenamtlich engagiert war, geworden. Da war es nämlich damals so, dass die Mitgliederversammlung uns den Auftrag gegeben hat, diesen dicken Wäscher in ein für jugendliche Zielgruppen kommunizierbares didaktisches Konzept zu überführen. Und wir haben damals ein Konzept entwickelt für einen inhaltlichen Jugendtag, mit dem man sich diese Studie quasi durchgearbeitet hat. Und bis auf meine Versuchskaninchen-Jugendgruppe hat den niemand, wirklich niemand gemacht und durchgeführt. Aber wir haben einen Umweltpreis des Erzbischofs Freiburg bekommen dafür. Das heißt, es war damals auch schon so, dass es ein bisschen schwierig war, Publikum fürs Thema zu finden. Aber die öffentliche Anerkennung war da und das prägt mich eigentlich wirklich bis heute.
Ja, super. Genau, wie schon erwähnt, wir haben uns Dezember 2021 das letzte Mal hier auch getroffen. Was ist denn in der Zwischenzeit bei dir und auch bei Baum e.V. so passiert?
Ziemlich viel. Also das ist wirklich das, wo ihr jetzt ein bisschen mich einhegen müsst, wenn es zu lang wird. Aber es ist unfassbar viel an Strukturwandel im Gange und Organisationsentwicklung bei Baum. Ich bin jetzt im fünften Jahr meiner Vorstandschaft und was wir in der Zwischenzeit angegangen haben, das zeigt sich mittlerweile auch im Look einer neuen Website. Wir haben ein neues Logo. Dahinter liegt natürlich ein Strategieentwicklungsprozess, wo wir den Reason Why gibt's Baum e.V. und Why ist der auch in den nächsten 40 Jahren noch relevant und absolut notwendiger Partner für regeneratives Wirtschaften aus einer unternehmerischen Perspektive. Und wir hatten während dieses Strategieentwicklungsprozesses auch eine Twin Transformation in der Mache. Das heißt, wir haben einen digitalen Zwilling für Baum e.V., der ja früher sehr viel physisch sich auch getroffen hat, in regionalen Stammtischen gebaut, um eine digitale Infrastruktur zu schaffen, die natürlich auf umweltmäßig korrekten Servern läuft, um in die Skalierung gehen zu können, mit unserer Art in Dialoge zu treten mit Unternehmen. Und die Organisationskultur, die zieht momentan noch nach. Also ihr könnt euch vorstellen, als ich kam, gab es tatsächlich Mitglieder, die haben mich bei der ersten Jahrestagung angesprochen, haben sich gefreut, dass es eine Frau als Vorsitzende gibt und im zweiten, dritten Jahr sich gefreut haben, dass es immer mehr Frauen auch in der Teilnehmerschaft der Veranstaltungen gibt. Bis letztes Jahr wirklich ein Mann vor mir stand und völlig begeistert war, dass wir so jung, so bunt, so weiblich, so dynamisch geworden sind. Und da hat echt, also da ist die Euphorie nur so aus dem Gesicht gesprungen. Und er enthüllte mir auch, dass er, bevor ich zu Baum kam, dass offenbar meinem Vorgänger auch mal so ein bisschen vorwurfsvoll gesagt hat, warum ist Baum eigentlich so männlich und so alt? Und da bin ich tatsächlich auch ziemlich stolz drauf. Und was jetzt momentan läuft und uns aktuell sehr intensiv beschäftigt, das ist die Twin Transformation, die wir für Baum durchlaufen haben, in diesem digitale Infrastruktur- und Architekturaufbau, das jetzt auch für unsere Mitglieder nutzbar zu machen. Weil meine Idee ist, die Vielfalt des Wissens von Nachhaltigkeit im Netzwerk sichtbar zu machen. Und das machen wir über unseren Veranstaltungskalender, der sich auch aus Veranstaltungen unserer Mitglieder speist und perspektivisch auch die Produkte und Dienstleistungen dafür eine Plattform schafft, wo die Unternehmen sich präsentieren können auf einem Marktplatz und dann, das ist die Zukunftsmusik, Transformationsprojekte auch ermöglicht werden sollen. Sprich, dass sich Konsortien finden können, Projektpartner, Umsetzungspartner, aber auch Finanzierungspartner finden lassen über www.baumev.de.
Ja, spannend. Du bist ja weiterhin auch ziemlich aktiv bei LinkedIn, um auch auf eure Themen aufmerksam zu machen. Wie ist denn da dein Eindruck? Also wir haben ja mit unterschiedlichen, sprechen ja mit vielen Menschen jetzt, haben ja auch viele Nachhaltigkeitsmanager, Managerinnen quasi in unserem Netzwerk. Und was wir wahrnehmen, ist, dass sich da halt schon nochmal durch Omnibus und so weiter, was jetzt auch so auf der europäischen Ebene passiert, Politikwandel, dort halt dann einfach auch Dinge halt dann wie gerade ändern. Ja? Merkst du das irgendwie auch oder merkt ihr das auch, dass es da einen gewissen Gegenwind gibt? Wie nimmst du das auch von den Mitgliedsunternehmen im Netzwerk wahr? Wie siehst du das?
LinkedIn ist für mich ein ganz großer Resonanzraum. Im Prinzip wie ein Speaker's Corner im Hyde Park in London, wo jetzt unfassbar viele Leute rumstehen und man gar nicht groß sich überwinden muss, um eine Meinung anzubieten, so nenne ich es mal. Und ich nutze LinkedIn auch als Experimentierraum, um auszuprobieren, welche Kommunikation kommt gut an. Weil da kriegt man natürlich ein direktes Feedback. Ne? Also allein schon über, wie viel gucken sich die Posts überhaupt an, das ist deutlich angestiegen. Welche Themen bewegen, das ist die ernsthafte Bedrohung durch Polarisierung, Populismus, Klimawandel, steigende Preise, nicht hinreichend resiliente Lieferketten und dem die positiven Beispiele gegenüberzustellen, das ist mein ganz großes Programm. Im Prinzip eine Themensetzung mit Stil auch voranzubringen. Ne? Also wirklich immer konstruktiv und sachlich faktenbasiert zu bleiben, gerade in Zeiten, wo so viel Misstrauen gesät wird, zum Beispiel auch gegenüber wissenschaftlicher Evidenz, die ich auch wieder nicht sachgemäß finde. Und immer wieder zu zeigen, die deutsche Wirtschaft hat's drauf. Sie hat so viele überzeugende Konzepte, Geschäftsmodelle, Produktbeispiele, Servicebeispiele und integrierte Managementansätze, dass man an diesen vielen, vielen, nicht mehr nur Hunderten, sondern Tausenden und Abertausenden Leuchttürmen sich doch gerne orientieren darf. Und mein Problem ist manchmal eher, ich habe zu viel Content und weiß gar nicht so richtig, wie ich da auswählen soll und versuche das dann mit so Kampagnentiteln auch in Ordnung zu bringen. Das gelingt mir auch, je mehr ich bei Baum eingearbeitet und souverän unterwegs bin, auch immer besser. Und das, was du als Gegenwind bezeichnest, Nils, das würde ich eher so als steife Brise dann tatsächlich bezeichnen. Es lässt sich ja auch gut segeln mit so einem Wind, weil es ist ein Zeichen, dass Nachhaltigkeit in der Mitte des Diskurses und der gesellschaftlichen Debatte angekommen ist. Was wir jetzt halt brauchen, ist wirklich eine fruchtbare und konsequente Klärung, was unser gemeinsames Zukunftsbild ist für eine zukunftsfähige Gesellschaft und Wirtschaft. Und die Mitgliedsunternehmen, das kann ich auch sagen, die sind eher hochmotiviert und sagen jetzt erst recht. Jetzt erst recht in die Themensetzung gehen, was betriebswirtschaftlich überzeugt. Jetzt erst recht auch einer Bundesregierung und EU-Kommission zeigen, dass wir da sind und dass wir Partner sind einer Umsetzungsstrategie für klimafreundliche, gerechte Transformation. Und deswegen sind die Posts, die ich da hinterlasse auf LinkedIn, auch ganz häufig Einladungen zur Reflexion, zum Weiterdenken und immer auch mit der Idee, dass Reibung Wärme erzeugt. Und die entsteht nur aus Bewegung. Und das Schlimmste ist, wenn sich jeder einbetoniert in seiner Echokammer. Deswegen habe ich auch mit dem Buch probiert, der Untertitel ist ja 17 radikale Thesen für echten Wandel, da so ein bisschen aufzukratzen, was sowieso da ist an gesellschaftlichem Diskurs, da die SDGs als Saatgut einzustreuen und auch da durchaus Widerworte in der Nachhaltigkeits-Community zu provozieren.
Super spannend. Ich würde einmal noch mal schnell einschieben wollen, dieses jetzt erst recht, was du gerade meintest. War das auch ein bisschen die Reaktion auf Omnibus? Also du hattest jetzt einmal kurz EU auch erwähnt. Wie haben das denn die Mitglieder, wie hast auch du das persönlich aufgenommen? Und kann ich da auch bei den 17 radikalen Thesen von dir, also fühlt sich da vielleicht auch jemand angesprochen, dann der entsprechend in der EU-Kommission sitzt? Hast du da die Verbindung?
Das könnte ich mir vorstellen, eben weil ich auch während der Entwicklung der europäischen Standards tendenziell eher ein Unwohlsein hatte. Ich war ja in der KMU-Arbeitsgruppe der EFRAG, die die KMU-Standards entwickelt hat. Und ich weiß, wie die Arbeit da intern gelaufen ist. Und das ist komplett Standard-Design by Excel. Kein Bottom-up-Approach, sozusagen mit den Praktikerinnen und Praktikern seitens Unternehmen zu sprechen und zu sagen, wonach steuert ihr denn Nachhaltigkeit und was wäre sinnvoll, in einem europäischen Standard abzubilden für mittelständische Unternehmen, der hinreichend praktikabel ist. Und obschon bei uns die Diskussion sehr kontrovers war und wir ein grundsätzlich anderes Herangehen empfohlen haben, wir waren ja mehrere Expertinnen und Experten aus dem europäischen Raum, kamen dann diese Entwürfe raus, wo ich die sehr verhaltene Reaktion auch aus der Baumitgliedschaft echt nachvollziehen konnte, weil ich stand selber nicht hinter den Standards. Deswegen, der Omnibus ist super nervig, verzögert natürlich an der Stelle, wo wir keine Verzögerung uns leisten können, auch gerade wenn wir über jetzt den Scope der einbezogenen Unternehmen sprechen. Aber da ist meine Linie eigentlich, ich warte jetzt erstmal ab, bis sich alle zu Ende gezankt und gestritten haben und schaue dann, was da liegt und leistet dann lieber die Übersetzungsleistung für Unternehmen. Wie können sie sich jetzt, egal ob berichtspflichtig oder freiwillig berichtend, damit so befassen, dass sie im unternehmerischen Geschäftsmodell selber einen Nutzen daraus ziehen? Und da wissen wir einfach aus der Praxis, beginnt ein Unternehmen mit einer Berichterstattung, entsteht ein sportlicher Ehrgeiz, wenn die abgefragten Informationspunkte und die berichteten Themen die richtigen sind. Und dann kommen sie fast automatisch, das ist dem Spieltrieb des Menschen geschuldet, in einen Verbesserungsprozess sein. Da muss man ja aktiv dagegen arbeiten, besser werden zu wollen, wenn es um Kostensparen durch weniger Ressourcenverbrauch zum Beispiel geht. Oder will ich denn wirklich auf verlässlichere Partnerschaften verzichten, indem ich nicht in meine Lieferkette reingucke, so von wegen Hashtag Corporate Sustainability Due Diligence Directive? Mit Sicherheit nicht. Resilienz der Lieferketten ist ein top aktuelles, brandheißes politisches Thema, auf das auch die aktuelle Bundesregierung setzt. Und das ist dann eben die Einflugschneise unter anderem für dieses Buch, das ich natürlich jedem am liebsten auf den Schreibtisch legen würde.
Ja, ich finde das total spannend. Ich hatte neulich nochmal so den Gedanken, dass wenn man jetzt mal so 3, 4, 5 Jahre zurückdenkt, da war das ja total en vogue, ja. Also man konnte ja eigentlich quasi gar nichts mehr posten, ohne das Thema Nachhaltigkeit mit reinzuschreiben. Und da wurde man hinterher total für gefeiert. Ja, jetzt ist es ja so, wenn man halt jetzt gewisse Statements absetzt, ja, zu Diversität oder dass es dann halt auch mal Gegenwind geben kann. Also das bedeutet, es ist jetzt nicht mehr automatisch so, dass es quasi halt auch keine Kosten hat, dort eine Haltung halt irgendwie zu beziehen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch interessant ist, ja, weil es eben ja auch gleichzeitig ja auch der Positionierung ja auch nochmal dienen kann. Und gleichzeitig ist es aber nicht mehr so ein No-Brainer, wo halt quasi jeder irgendwas halt irgendwie sozusagen posten kann. Ja, weil man eben auch dort eine entsprechende Haltung auch zu braucht, weil es wirklich um Haltung geht. Und das wurde mir irgendwie nochmal so klarer jetzt so in der letzten Zeit, was sich so aus meiner Perspektive verändert hat. Wie nimmst du das wahr?
Ja, das spricht mich total viel davon an, weil du sagst ja, es war en vogue. En vogue, ja, und nicht woke. Also diese Kampfbegriffe schon allein, weiche Konsonanten, harte Konsonanten, da fängt es schon an. Und du sagst, es gibt einen Widerspruch. Und Widerspruch ist ja sinnvoll, um auch ein gemeinsames Zukunftsbild, ich komme nochmal auf diesen Begriff zurück, zu klären, was ist unter veränderten Rahmenbedingungen, politisch, ökologisch, gesellschaftlich, mit einer starken AfD zum Beispiel, mit weniger Wasser, mit staubigeren Böden, mit Waldbränden, also bis hin in Brandenburg, ja, die einem die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Was ist unser gemeinsames Zukunftsbild für eine zukunftsfähige Gesellschaft und Wirtschaft? In einer, wir hatten es gerade in der, noch bevor das Mikro aufging davon, dass ja auch die deutsche Gesellschaft sich so verändert, dass es einfach nicht nur weniger Arbeitnehmerinnen, UnternehmerInnen und auch KonsumentInnen gibt. Und damit muss sich jedes jedes Unternehmen und jede Organisation beschäftigen und sich fragen, wie kann ich mein Geschäftsmodell unter diesen Bedingungen so innovieren, dass ich ein auskömmliches Leben für meine Mitarbeitenden habe und einen unternehmerischen Zweck weiterhin erfüllen kann. Das heißt auch in 10 Jahren, in 15, 30 und 50 Jahren im Prinzip noch weiter existieren kann, wenn ich mich nicht total blöd anstelle. Und das sich nicht total blöd anstellen fängt schon mal immer damit an, wahrzunehmen, was ist, die Risiken zu bewerten, die entstehen, wenn ich aktiv wegschaue oder es nicht wahrhaben will, was sich verändert hat. Und das ist natürlich super unangenehm und das erfordert eine Positionierung, so wie du auch sagst, ne? Und das Wichtige ist, glaube ich, einfach in Anbetracht der Zeiten, die vor uns liegen, dass wir eine gewisse Flexibilität haben. Und ich weiß nicht mehr, welcher Populärphilosoph es mal gesagt hat, aber unser Kopf ist rund, damit wir die Denkrichtung ändern können. Und das finde ich halt ganz wichtig, auch als Tugend. Ne? Wenn ich heute eine feste Meinung habe, muss es auch gesellschaftlich zulässig zu sein, in einem halben, Dreivierteljahr oder Jahr mit einer völlig anderen Meinung ertappt zu werden. Und das betrifft auch BundespolitikerInnen, die plötzlich wieder Fan von Atomkraft sind, obwohl die Kurvendiskussion noch die gleiche ist mit einem Endlager, was es nirgendwo gibt auf der Welt und mit Kosten, die nicht eingepreist sind. Und mein Ansinnen wäre jetzt eher, in so eine Vollkosten- und Nutzenrechnung zu gehen von, was ist denn die Bilanz der Schadschöpfung im Vergleich zu, was ist die Bilanz von klugem, unternehmerisch vorausschauendem Handeln, was auch gesellschaftliche Risiken mit abbildet. Ich glaube, dann werden wir ehrlicher und dann kommt man auch wieder in die Pendelbewegung nach vorne, dass auch das ganze Thema einen Schub nach vorne bekommt, weil wir haben jegliches Instrument im Werkzeugkasten, was wir brauchen, um ein vernünftiges, umschauendes, ganzheitliches Controlling zum Beispiel hinzubekommen. Aber es gibt eben auch verschiedene Berufszweige, die sich aktiv wehren, das umzusetzen, auch weil die wiederum Nachwuchsprobleme haben. Meine These ist ja, dass ganz viele Nachwuchsprobleme sich lösen ließen, wenn ein bisschen mehr Sinnkomponente ins Berufsbild käme.
Ja, Nachhaltigkeit machen. 17 radikale Thesen für echten Wandel. Eine hast du gerade schon aufgemacht für uns. Wie sind denn deine Thesen entstanden? Und hast du für dich irgendwie, dass du sagst, also das sind jetzt vielleicht die zwei wichtigsten, denen sich wirklich jedes Unternehmen stellen sollte?
Also ich habe tatsächlich nochmal in mein Heft von 2024 geschaut. Ich habe ja wirklich zu jedem Jahr so ein quasi Heft, das ist meine externe Festplatte, komplett undigital. Und da habe ich auch die Mitschriebe noch gefunden vom Auftakt-Workshop, der im August 2024 in München stattfand. Die Initiative kam ja vom Haufe Verlag. Und was die sich damals gewünscht hatten, das war gleich von Anfang an, sie wollen quasi diese Geschichten des Gelingens und Scheiterns, die ich in meinem beruflichen Leben, das ja relativ lang jetzt schon sich um Nachhaltigkeit dreht, dass ich die teilen soll. Dass ich auch verständlich machen soll, wie man das überwinden kann. Auch eben durch ein bisschen einen offenen Kopf und das auch garniert mit O-Tönen etc. Und schon in diesem Workshop war klar, dass 17 disruptive Thesen naheliegend sind, wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, weil wir auch so auf halber Strecke bis 2030 stehen und sich da natürlich dann super die SDGs auch reinarbeiten lassen. Und das war dann von früh an schon das strukturgebende Element. Und das, was reingeflossen ist, ist im Prinzip sämtliches berufliches Wissen, was ich da irgendwie in vernünftig zwischen zwei Buchdeckel bringen konnte. Und meine Lieblings-SDGs sind halt, das fiel mir auch am leichtesten zu schreiben, das merkt man auch beim Lesen, SDG 12. Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren. Design entscheidet über Kreislauf und Ressourcen und keine Endverbraucherin, kein Kunde muss sich so viel detektivische Pfadfinderarbeit machen, wenn es die Designer und die Produzierenden schon ganz am Anfang ein Produkt so machen, dass es kreislauffähig ist und den größtmöglichen Nutzen bietet. Es ist SDG 8 als zweites, wenn du nach einem zweiten fragst, weil wir arbeiten ja alle relativ viel, weil wir auch so wahnsinnig intrinsisch motiviert sind. Und wir arbeiten ja gerne, weil Leistung sich ja auch lohnt, gerade im Bereich Nachhaltigkeit. Und das ist ein zweites Reflexionskapitel, wo ich dafür werbe, in die Kohärenz sich auch trauen zu gehen, auch wenn man nicht komplett sich selbst verwirklichen muss bei der Arbeit. Aber einfach diese Schizophrenie doch einfach bleiben zu lassen, privat Sorgen zu haben, die bei der Arbeit kein Thema sein dürfen. Und die dort nicht auf eine konstruktive Lösung stoßen. Einfach, weil so viel Lebenszeit da reingeht. Und der Eckhard von Hirschhausen hat ja auch einmal gesagt, er kann nicht ehrenamtlich für Klimawandel sich einsetzen, wenn hauptamtlich andere sich darum bemühen, genau das Gegenteil zu tun. Und ich glaube, so sollten wir das alle sehen. Deswegen auch herzlichen Glückwunsch zu eurer Arbeit. Ich glaube, ihr habt auch ein Gefühl der Kohärenz. Und wir wissen ja alle, wenn man begeistert ist, kann man unbegrenzt arbeiten. Und so ist es eben in allen Bereichen. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Arbeitnehmerinnen und GeschäftsführerInnen der Zukunft ruhig mit den Füßen abstimmen dürfen. Und wir als Investorinnen und Investoren von Zeit, Ressourcen und Geld natürlich auch.
Du sagst ja in deinem Buch, dass Nachhaltigkeit oberste Priorität haben muss, wenn wir weiterhin Frieden und Wohlstand auf unserem Planeten leben wollen. Fakten sind auf dem Tisch, ja. Also ich glaube, das ist halt relativ klar. Gehen wir davon aus, dass das auch den Zuhörern und Zuhörerinnen klar ist. Aber warum ist die Transformation aus deiner Sicht weiterhin so schwerfällig? Also nimmst du sie als schwerfällig wahr und warum ist das so? Also was siehst du da als wesentliche Gründe?
Also ich glaube, dass tatsächlich das gemeinsame Verständnis fehlt von dem, worauf wir hinsteuern. Und dass sehr, sehr viel klein-klein gemacht wird. Wir also viel auch in Einzelprojekten arbeiten. Da muss ich mir ja schon allein nur die Förderlandschaft des Bundes anschauen, wo ja nie zusammengeführt wird, was in den geförderten Projekten, sei es wissenschaftlicher Natur oder sehr konkreter praktischer Natur, resultiert für eine Industrie-, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Bildungs- und Forschungspolitik. Diese Rückschlüsse werden nicht gezogen und damit verzetteln wir uns auch in Symptombehandlungen und gehen nicht in die Ursachenbekämpfung ein. Und ich glaube, dass wir eben so ein Gesamtbild brauchen. Deswegen haben wir auch ganz stark die Idee bei Baum e.V. als nachhaltigem Unternehmensverband, uns mit den Marktmechanismen zu beschäftigen und auch damit, was sind denn die Anreizmechanismen und Strukturen, die dazu motivieren, die Komplexität anzunehmen, sich ihr zu stellen und einen Spaß daran zu entwickeln, sich mit ihr zu befassen. Wir hatten jetzt in diesem Jahr tatsächlich auch einen Überraschungserfolg durch eine Buchsalonreihe Earth for All Deutschland mit dem Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, wo ja auch System Dynamics-mäßig beschrieben wird, wir können zum Beispiel auch die soziale Frage nur im Einklang mit den ökologischen Fragen lösen. Und es fällt sogar leichter, die sozialen Fragen zu lösen, wenn wir die ökologischen mitlösen. Das sind die Zusammenhänge. Und wir müssen alle Herausforderungen gleichzeitig angehen. Und wenn wir das tun, wenn wir uns das zutrauen, dann wird es auch leichter fallen, in die Transformationspfade einzuschwenken. Und ich glaube, dass da schlichtweg die Trägheit auch politischer und mancher wirtschaftlicher Strukturen dazu beiträgt, dass wir da so dieses Latenzprinzip einfach täglich erleben, weil wir haben veränderte Marktbedingungen, die werden immer schneller, von wegen ökologische Kipppunkte, aber auch Demoskopie. Wie viel hören wir täglich, also wirklich jede Woche darauf, wie würde am Sonntag abgestimmt werden, statt eine Legislaturperiode mal in aller Ruhe 4 Jahre in einem Spannungsbogen aufzubauen und auch darüber hinaus zu denken. Wo sind unsere 5-Jahrespläne, 15-Jahrespläne? Ich sehe die nicht, weil es wird ja schon in Frage gestellt, ob die aktuelle Bundesregierung, egal in welcher Kombination, hält. Wessen Interesse ist das? Völlig bekloppt. Deswegen ist auch mein Gefühl, wenn man in der Bundesrepublik unterwegs ist und ins Gespräch mit den Leuten kommt, dass die Gesellschaft eigentlich weiter ist und sehr viel mehr Lösungen erwartet von politischen und unternehmerischen Eliten, als sich die Eliten das selber zutrauen vor lauter Angst vor einem Abstimmungsverhalten an der Wahlurne, das möglicherweise sogar noch früher droht, je nervöser man da ist. Oder einfach mal cool bleiben und wirklich eine gute Politik, eine konstruktive Politik treiben, die auch die Ursachen gewisser gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen löst. Das ist das Nonplusultra und ja, da unterstützen wir auch gerne.
Nochmal eine Frage dazu. Du hattest das ja angesprochen, also auch so eine gewisse Vorstellungskraft, wie es dann halt auch aussieht in der Zukunft. Auch so ein gemeinsames Zielbild halt irgendwie zu haben. Und eben, wenn man jetzt aktionistisch halt immer nur so Teilaspekte behandelt, führt sie auch zu nichts Großem oder ist es schwieriger, natürlich das Ganze auch einzuordnen. Wir hatten uns damit auch mal beschäftigt, auch hier im Podcast mit dem Thema Vision, Visionsbilder, ich bin mit Stella Schaller, Reinventing Society und so. Nimmst du das auch so wahr? Also ich glaube, also aus so einer Unternehmensperspektive stelle ich mir auch, ist es ja auch wichtig, halt irgendwie zu gucken, okay, wo geht das Ganze denn eigentlich hin, um halt dann irgendwie auch diese, ja, also auch mal einen holprigen Weg dahin halt dann irgendwie diskutieren zu können. Siehst du sowas auch?
Ich sehe es auch und würde es aber immer versuchen zu erden. Also weniger die akademische Diskussion zu bemühen, als zum Beispiel mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen, was sie bewegt. Welche Sorgen sie vielleicht auch mit zur Arbeit bringen und was ihre Erwartungen sind, auch an das eigene Unternehmen oder die eigene Organisation, eine Lösung bereitzustellen für das, eine Antwort zu bieten auf diese Fragen und Sorgen. Und ich glaube, dass das immer eine sehr gute Einladung ist, um auch letzten Endes den Sinn und Zweck des eigenen Unternehmens zu erforschen und ein Zukunftsbild zu entwickeln, was schon für die eigene Unternehmung gut und tragfähig ist. Und damit kann ich dann auch in den gesellschaftlichen Diskurs einsteigen. Und ich glaube, dann ist Reinventing Organizations und Societies auch möglich, ne? Weil aus solchen Büchern ziehe ich ja selber meinen Stoff, ne? Also wenn ich Urlaub habe, werde ich zur Bücherfresserin und fange dann an, Elena Ostrom zu lesen und Co. und hinterher zu überlegen, und welche Schlüsse ziehe ich jetzt daraus für die Baumstrategie und weitere Entwicklung der Baumarbeit, um im kleinen Kontext auszuprobieren, wie können wir denn die Gemeingüter organisieren und wie schaffen wir das kollaborativ, partnerschaftlich auch mit Politik, mit Verwaltung, mit auch Einflusssphären, in denen wir gar nicht unmittelbar beteiligt sind, Impulse zu setzen dafür, dass das möglich und denkbar wird, auch für andere, die da vielleicht noch skeptisch sind. Und das ist unser aller Aufgabe sozusagen, da auch als Change Agents und Prophetinnen und Propheten draußen unterwegs zu sein und immer zeigen zu können, hey, und wir haben hier den Case, bei uns hat es intern funktioniert, also funktioniert es auch im größeren Kontext unseres Industriegebiets, unserer Kommune, unserer Stadt, unseres Bundeslandes. Und so in konzentrischen Kreisen zu denken, da kommt man dann auch ins Gespräch mit Bundespolitikerinnen oder EU-Kommissarinnen.
Du hast ja gerade ganz am Anfang auch die Transformation, die Twin Transformation aufgemacht, also wirklich die digitale und die nachhaltige Transformation zusammen eben anzugehen, was ihr da bei Baum gemacht habt. Wie blickst du denn in deinem ganzen Kontext, und Entschuldigung, das muss ich gerade fragen, es ist nun mal in aller Munde, auf das ganze Thema künstliche Intelligenz? Beschäftigt euch das? Diskutiert ihr darüber? Und gibt es da vielleicht auch schon Ansatzpunkte, die du gesehen hast, die du super interessant findest in dem Zusammenhang?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja selber mit knappen Ressourcen gesegnet und müssen immer schauen, wie wir steigende Nachfrage bei gleichbleibenden Ressourcen bedienen können und dabei auch noch schlauer antworten. Das heißt, also auch die Indienstnahme künstlicher Intelligenz ist wichtig und dafür auch wiederum sich die Vorstellung zu machen, was ist der Bereich, den ich tatsächlich auch leicht mir assistieren lassen kann und wo ist der Bereich, den ich vielleicht gar nicht delegieren oder mir assistieren lassen möchte, weil die künstliche Intelligenz schlicht nicht so intelligent ist, wie ihr Titel vielleicht suggeriert. Und ich glaube, alles, was in Zukunft hineingedacht werden kann und muss, das ist schlau im Netzwerk zu denken und das dann eben auch im Zusammenspiel menschliche und künstliche Intelligenz. Und bei dem, was in den letzten Wochen jetzt in der Zeitung stand, von wegen, dass große KI-Konzerne an der Börse wieder entwertet worden sind, weil ihr Nutzen im betrieblichen Alltag sich gar nicht so stark zeigt und da jetzt auch wieder Investments abgezogen werden. Das zeigt auch, wie volatil diese Diskussion ist und deswegen auch da das Plädoyer immer sehr hemdsärmlich dran zu gehen. Nicht jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, gleich zu versuchen, hinterher zu hechten, sondern wirklich mit Bedacht und schlau. Das, was an neuen Möglichkeiten da ist, zu nutzen und durchaus damit zu rechnen, dass wir auch Positives in einer unglaublichen Hebelfunktion auslösen können mit digitaler Unterstützung. Deswegen ist die Twin Transformation so wichtig, weil auch Nachhaltigkeitsinnovationen natürlich skalierbar werden mit digitaler Unterstützung und übertragbar auf andere Kontexte mit relativ geringem Aufwand. Wäre doch schön, wenn wir das auch nutzen würden.
Absolut.
Ja. Zu guter Letzt oder fast zuletzt machen wir die Frage, du hattest es ja eben schon angedeutet, ja, wenn du in Urlaub gehst, dass du zur Bücherfresserin wirst. So, du bist ja auch viel unterwegs, digital, LinkedIn. Wenn du da mal so schaust, welche Menschen inspirieren dich denn da so, ne? Oder gibt es da dort auch irgendwie Menschen, wo du sagst, okay, den oder die rufe ich an, wenn ich halt Fragen habe? Also wo sagst du dich sozusagen auch als Vordenkerin, wer inspiriert dich denn?
Ja, ich gucke ganz stark in Richtung Top-Notch-Leuten aus öffentlichen Institutionen. Eine Sabine Mauderer, die bei der Deutschen Bundesbank zum Beispiel ja auch als Vorsitzende der Arbeitsgruppe for Greening the Financial Systems der Zentralbanken weltweit zum Beispiel moderiert, was sie an Arbeitsergebnissen aus diesen Zirkeln mitbringt. Oder, der fällt mir als zweites ein, Maya Göpel natürlich oder Ja, also jede Menge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch, die eigentlich total unterbewertet sind und die aber sich in den Wind stellen zum Beispiel und sagen, hier, es gibt eine wissenschaftliche Evidenz und übrigens so funktioniert Wissenschaft. Es gibt immer Widerspruch in wissenschaftlichen Arbeiten, weil das ist die Art unseres Arbeitens. Darauf können sich ja manche überhaupt gar nicht mehr einlassen, ne? Und ich finde tatsächlich die Meteorologen-Community total klasse, die ja auch mit den Wetterberichten zum Beispiel Klimaberichterstattung möglich machen, Extremwetterereignisse beschreiben, ein Frank Böttcher und andere, die einfach auch ganz toll in eine populäre Kommunikation einsteigen und auch da riskieren, sich zu exponieren auf eine Art und Weise, die zu persönlichen Angriffen einlädt. Und ich gucke natürlich in meinem eigenen Umfeld. Also wenn es sehr ans Handwerkliche geht, dann spreche ich immer mit einzelnen Mitgliedern im Baumvorstand, sei es eine Tina Teucher, die ich auch von meiner Zeit beim Nachhaltigkeitsrat schon kenne, als eine sehr engagierte Topfrau, oder Heiko Rittwecker aus Erfurt, der sich viel mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigt und mit uns zusammen auch die New European Bauhaus-Initiative zu Baum holt. Ralf Rank, der bei der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management Geschäftsführer war und jetzt bei einer Schweizer strategischen Beratung ist, der immer auch so einen Blick auf internationale Regulierungsdiskussionen und Standardsetzungen hat und einen sehr bissigen Charakter hat, wo es sich einfach immer lohnt, wie kann man dem auch ein freundliches Gesicht geben und auch damit konstruktiv umgehen. Da bin ich sehr, sehr eng im Austausch. Und wir haben ja auch zwei Gremien mit dem Beirat Unternehmen. Da ist die Charlotte Beck aus Hamburg ganz vorneweg mit dabei, die in der Pandemie auf Nachhaltigkeit umgesattelt hat, von Logistik, IT-Tools programmieren und planen. Oder dem Professor Jochen Pampel, der auch bei der KPMG lang gearbeitet hat und der Sprecher vom wissenschaftlichen Kuratorium ist. Und der so steile Thesen sagt wie, im Controlling ist das Problem Klimawandel schon lange gelöst. Nur, wie kommt es in die Praxis? Und genau in der zweiten Frage knüpfe ich dann eben mit solchen Leuten auch an, weil das eben genau die Suche nach dem Missing Link ist. Darauf will ich Antworten finden. Und bei uns in der Mitgliedschaft gibt es natürlich auch viele, viele Unternehmen, die sich krass exponieren und die sich so gewandelt haben in den letzten 15 Jahren, dass die auch einen Platz bekommen haben in dem Buch Nachhaltigkeit machen, weil sie es machen. Und da gehört eine Rewe Group genauso dazu wie viele, viele andere. Und das ist einfach genau dieses Füllhorn, von dem ich gesprochen habe, ne? Also ich könnte da stundenlang weitermachen und es fällt einem immer noch viel mehr ein, was man alles und wen man alles benennen müsste an so einer Stelle. Und viele davon stehen eben auch in dem Buch drin.
Klasse, ja, vielen lieben Dank für die Einblicke und wie spannend, dass so, wo es sich auch hinzieht sozusagen, dass es ja nicht nur vielleicht jetzt ein gemütlicher Kaffee ist, sondern dass es auch fordert, jeweils sich damit auch auseinanderzusetzen. Ja, und zu ganz guter Letzt, das kennst du ja schon, bitten wir ja immer noch oder geben wir dir gerne nochmal das Wort. Was sagst du denn, was sollen unsere HörerInnen heute im Speziellen mitnehmen?
Die wichtigste Botschaft, die auch zu dem Buch geführt hat, ist: Es kommt auf mich an, aber hängt nicht von mir ab. Das ist so ein Leitspruch, den habe ich irgendwann sehr früh in meinem Leben verinnerlicht. Und ich glaube, das müssen sich auch alle Geschäftsführenden als auch NachhaltigkeitsmanagerInnen in Unternehmen vor Augen führen, dass es immer diese Balance braucht von, es ist wichtig, was ich tue, aber ich allein rette die Welt ja nicht. Also es heißt, wenn man es nochmal paraphrasieren will, es geht darum, in heiterer Gelassenheit das Mögliche zu tun, aber auch wirklich. Und eben nicht verkrampft, sondern immer in der Handlungsfähigkeit, auch nach den Bedingungen, die meine PartnerInnen zum Beispiel oder auch KundInnen mir ermöglichen. Wenn man sich abkoppelt, ist man verloren. Dann ist man irgendwann, treibt man auf hoher See. Und da ist einfach wichtig, auch dieses Acting in Concert, also auch im Verbund mit anderen zu bleiben. Und deswegen eben auch herzliche Einladung, egal ob der Weg irgendwann zu Baum führt, sich immer mit anderen zu vernetzen und wilde Bündnisse zu schmieden dafür, dass wir insgesamt nach vorne kommen.
Ja, ganz lieben Dank. Das war auf alle Fälle ein guter Leitspruch. Den werde ich mir auch nochmal hinter die Löffel schreiben. Ja. Ich habe eben schon viel drüber nachgedacht. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Yvonne.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Danke an euch, liebe Maike, lieber Nils.
Ja, Maike, wir hatten Yvonne zu Gast. Was nimmst du denn mit?
Ja, schön, dass sie wieder hier war, muss ich wirklich sagen. Und ich finde ja allein schon die Energie und diese wirkliche Begeisterungsfähigkeit, die sie immer mitbringt, ja schon wirklich herausstechend und einfach super. Macht wirklich Spaß. Und ja, ich finde, sie hat wieder eine Menge zum Nachdenken irgendwie mitgebracht. Und aber auch vieles, und es freut mich ja so auch bei ihr, das sagt sie ja auch, vieles, was einen ja auch wieder positiv stimmt und Energie reingibt. Und es gibt ja schon gute Beispiele und wir können doch eigentlich auch schon so viel. Das hilft mir dann auch immer neben vielen Nachrichten und so, die man ja sonst eben auch bekommt. Was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist bei mir nochmal dieses Thema, wirklich diesen Austausch und dieses Netzwerk weiterhin hochzuhalten und zu denken und sich darüber auch inspirieren zu lassen und weiterzukommen und eben nicht nur in der eigenen Suppe zu kochen. Ich finde, das lebt sie par excellence vor sozusagen, wie sie ja auch sich selbst sozusagen dann wieder inspirieren und challengen lässt und so weiter. Das nutzt, das finde ich wirklich cool und das nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Wie ist es bei dir?
Ich finde auch den Blick auf Omnibus nochmal interessant. Mhm. Also da halt dann einfach auch zu gucken, okay, vielleicht war es halt irgendwie auch in der ersten, ja, ist immer die Frage, wer halt dann wieder die Power hat, sozusagen in der ersten Phase, das halt vielleicht einfach auch überzuregulieren, was dann halt wiederum zu so einem Backlash führt und dann halt plötzlich erstmal wieder, wo man halt wieder denkt, ey, so ein Mist, ja, aber vielleicht ist es halt auch einfach halt so der normale Lauf der Dinge, dass sich das jetzt irgendwie wieder einpendelt, was natürlich nervig, also was heißt nervig, ne? Was natürlich das Schlimme dabei ist, dass wir halt dann irgendwie Zeit verlieren. Ansonsten finde ich das irgendwie auch interessant, mich auch wieder nochmal mit Baum zu beschäftigen. Mhm. Ne? Also wo ich dann irgendwie nochmal so dachte, ey, warum machen wir da eigentlich jetzt irgendwie nichts? Das ist irgendwie auch so ein bisschen von meinem Radar verschwunden. Persönlich, das werde ich jetzt mal wieder ändern und werde mich da mal wieder tatsächlich da halt dann irgendwie tatsächlich mal beschäftigen. Weil ich glaube, dass das natürlich schon einen riesen Hebel hat, eben um auch auf politischer Ebene halt irgendwie Einfluss zu nehmen, aber halt sowohl innerhalb von Deutschland, aber auch innerhalb von Europa. Und das natürlich schon eben die Kräfte bündelt und das natürlich schon der große Player ist, sozusagen der nachhaltige Unternehmen vertritt. Also insofern fand ich das auch nochmal wichtig für mich, das auf den Radar zu holen. Und ich fand auch, by the way, das Buch halt total interessant. Mhm. Jetzt irgendwie, und das werde ich mir sicherlich auch nochmal zulegen und da halt dann irgendwie nochmal reinlesen. Also insofern war das für mich ein guter Start in die Woche. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Termin, Mike.
Ich mich auch, Nils. Bis dahin.